Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie war die Stimmung beim Berliner Christopher Street Day, dem ersten, vor 47 Jahren? Was macht Ulrich Rasche bei den Salzburger Festspielen aus Goethes Faust I? Und wie klingt eine Klarinette am Genfer See? Themen dieser Stunde. Der Christopher Street Day in Berlin, wo 1979 zum ersten Mal in Deutschland ein CSD stattfand, hat die queere Community heute und gestern gefeiert und demonstriert, 2 Tage lang also, ein Novum. Aber gegen 22.15 Uhr ist ein Auto in eine Menschenmenge am Tiergarten gefahren. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Der CSD wurde abgebrochen. Polizei und Sanitäter sind vor Ort. Die Würde des Menschen ist unantastbar und wir lassen uns nicht unsichtbar machen. Mit diesen Worten war der größte CSD im Land, wobei wir die anderen Städte heute nicht vergessen wollen, eröffnet worden. Als der Abend noch friedlich war, habe ich mit Bernd Geiser gesprochen. Er kam 1967 aus einem kleinen Ort in Baden-Württemberg nach West-Berlin, wurde Buchhändler, gab sich 1973 den Namen Daisy und war 1979 Mitinitiator des ersten deutschen CSD in der damaligen Mauerstadt. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Der CSD 1979 und heute 2026. Was war heute wie damals? Was war heute anders?
Anders war heute, dass ganz Berlin sozusagen auf den Beinen war. Was wir damals, vor 47 Jahren, uns natürlich überhaupt nicht vorstellen konnten. Niemand von uns hätte damals davon zu träumen gewagt, dass sowas eines Tages passieren würde. Wir waren damals 500 Menschen, lesbische Frauen und schwule Männer, die sich darüber verständigt hatten, auf dem Kudamm zu demonstrieren. Und das war also für uns eine ganz aufregende Zeit, weil das ganz alles andere als selbstverständlich war. Wir hatten 1973 schon mal eine solche Veranstaltung gemacht zu Pfingsten und haben dort die Erfahrung gemacht, dass die Bevölkerung teilweise sehr negativ auf unseren Anblick auf dem Kudamm reagierte. Unter anderem fielen dann so Sprüche, man hätte euch als Schwule alle vergasen sollen. Das hat uns aber nur darin bestärkt, darin fortzufahren und dazu beizutragen, mit unserem Auftritt in der Öffentlichkeit uns sichtbar zu machen.
Das ist natürlich eine krasse Ansage, die damals gemacht wurde. Wenn wir jetzt weiter in der Vergangenheit bleiben, 1979, da hatte die Bundesrepublik eine sozialliberale Regierung unter Helmut Schmidt. Franz Josef Strauß war Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Die Kirchen stigmatisierten Homosexualität. Neonazis sorgten für Schlagzeilen, waren aber keine wirkliche politische Gefahr. Wie haben Sie die gesamtgesellschaftspolitische Situation in der Bundesrepublik damals erlebt?
1969 war das Jahr, in dem der Paragraph 175, der Homosexualität unter Männern unter Strafe stellte, reformiert worden. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war Homosexualität zwischen erwachsenen Männern nicht mehr strafbar. Das hat mich mit meinem damaligen Freund darin bestärkt, uns Hand in Hand auf dem Kudamm blicken zu lassen. Das war eine sehr aufregende Erfahrung für uns. Und zwar erstmals, vorher hätten wir uns das nie getraut, so weit zu gehen. Das Aufsehen, das wir damit erregten, war natürlich sehr, 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 sehr nachvollziehbar. Die Leute verrenkten sich ihre Köpfe nach uns und waren sehr erstaunt darüber, 2 Männer Hand in Hand auf dem Kudamm zu erleben. 1994 war dann das Jahr, in dem nicht nur der Paragraph 175 als solcher endgültig abgeschafft wurde, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation der UNO hat Homosexualität aus der Liste der Krankheiten gestrichen. Und das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Moment.
Damals, Sie waren schon selbstbewusst oder waren Sie vor allen Dingen mutig?
Na, sagen wir mal so, ich musste mutig sein. Ich habe gelernt, nachdem ich nach Berlin kam, dass es nichts mehr nutzt, mich zu verstecken. Also das war in meiner Jugend in der Nähe von Heidelberg immer noch nach wie vor der Fall. Aber nachdem ich nach Berlin gekommen war, durfte ich das nicht mehr wahrhaben. 1973 haben wir uns alle in der damals existierenden Schwulenorganisation Homosexuelle Aktion West-Berlin dafür entschieden, unser Schwulsein öffentlich zu machen, sowohl in unserem Freundeskreis als auch in unseren Familien und am Arbeitsplatz. Das hatte für mich keine negativen Folgen, weil ich als Buchhändler in einem liberalen Umfeld arbeitete, wo die Kollegen, denen ich mich offenbarte, denen ich mich outete, sehr freundlich darauf reagierten. Anders war das im Fall zum Beispiel von Lehrern. Lehrer, die sich vor ihren Schülern in der Klasse outeten als schwul, wurden sofort fristlos aus dem Schuldienst entlassen. Einer von diesen Lehrern war mutig genug, und den habe ich damals sehr dafür bewundert, ein Arbeitsgerichtsverfahren in Gang zu setzen. Und das erfolgreich für ihn ausging, sodass die Schulbehörden ihn anschließend wieder in den Schuldienst aufnehmen mussten. Und ab diesem Zeitpunkt war Homosexualität kein Kündigungsgrund mehr im Schuldienst und für Lehrer. Und das hat uns natürlich darin bestärkt, es nicht dabei bewenden zu lassen, sondern weitere solche Aktionen zu unternehmen und uns sichtbar zu machen.
Dieses Empowerment hat eine ganze Gesellschaft, denke ich, wirklich verändert. Heute bangt die Mehrheit, die AfD könnte Landesregierungen stellen. Evangelikale verdammen die Homosexualität, die Hasskriminalität gegen queere Menschen in Deutschland ist massiv gestiegen. Hätten oder haben Sie sich eine solche Entwicklung vorstellen können damals?
Weder damals noch jetzt erst vor kurzem wäre das undenkbar gewesen. Trotzdem merke ich auch, dass die Situation für queere Menschen sich verändert hat. Zum Beispiel, ich lebe hier in einer Einrichtung der Schwulenberatung Berlin, dem sogenannten Lebensort Vielfalt. Und das ist ein Haus, in dem viele junge Schwule täglich ein- und ausgehen, um sich von der Schwulenberatung beraten zu lassen. Und diese Menschen sind sehr euphorisch, wenn sie das Haus verlassen und gehen Hand in Hand die Straße runter. Aber in dem Moment, wo sie an die nächste Ecke kommen und zum Beispiel, wo ein größerer Betrieb ist, wo mehrere Menschen unterwegs sind, lassen sie sich los und verzichten darauf. Und das ist die Reaktion darauf, dass man nie davon ausgehen kann, ungeschoren davon zu kommen, sondern dass man auch auf negative Reaktionen stoßen kann.
Ist es für Sie deshalb dringlich, die sexuelle Identität im Grundgesetz zu schützen? Oder gibt es über die Jahrzehnte genügend Selbstbehauptung, um da gemeinsam in der Gesellschaft durchzugehen, sage ich mal, auch wenn wir nicht genau wissen, wie die politische Zukunft in Deutschland demnächst aussehen wird?
Also wir haben ja in den vergangenen Jahren mit unserer Arbeit und unserer Öffentlichkeitsarbeit viel erreicht. Wir haben nicht nur erreicht, dass der Paragraph 175 abgeschafft wurde, sondern auch, dass die Ehe für alle eingeführt wurde. Und die Opfer des Paragraphen 175, die darunter litten und im Dritten Reich verfolgt wurden, wurden rehabilitiert. Natürlich viel zu spät. Die Frage des Artikel 3 des Grundgesetzes, die stellt sich uns seit 30 Jahren. Und da merken wir, dass da immer noch ein großer Widerstand dagegen besteht, dass die Würde aller Menschen unantastbar ist.
Es gibt ja jetzt Bewegung, zumindest in der CDU. Es ist natürlich auch Wahlkampf. Denken Sie, die Bemühungen könnten zu einem guten Ende kommen, auch eben angesichts des Menschenbildes, das Mitglieder der AfD haben?
Das dürfte sich sehr schwer gestalten. Trotzdem hoffen wir natürlich auf weitere Fortschritte. Aber wir verlassen uns nicht darauf, sondern wir machen unsere Arbeit. Und das beispielsweise ist so eine Art Selbstläufer. Ich bin in einer Einrichtung der Schwulenberatung Berlin untergebracht, als meinem Altersunruhesitz sozusagen, und kann auf eine Zeit zurückblicken, in der die Schwulenberatung vor 40 Jahren mit ganz wenigen Menschen angefangen hat, diesen Dienst zu machen. Und heute haben sie mehrere hundert Mitarbeiter. Ihre Standorte sind in ganz Berlin verteilt. Und das spricht für sich und das arbeitet für sich und das kann man nicht einfach beseitigen.
sagt Bernd Geiser, CSD-Aktivist der ersten Stunde nach dem Christopher Street Day in Berlin, der 2 Tage gedauert hat. Herr Geiser, besten Dank, Ihnen alles Gute.
Ja, danke auch, ebenfalls.
Dr. Heinrich Faust ist tief betrübt. Nicht weit hat er es als Wissenschaftler und Mensch im Leben gebracht. Als Mephistopheles ihn umgarnt und ihm nicht nur die Welt, sondern auch Jugend und Gretchens Liebe verspricht, geht er den Pakt mit dem Teufel ein, um dann vom bösen Geist verlassen, Frau und Kind zu verlieren. Faust, der Tragödie erster Teil, hatte heute bei den Salzburger Festspielen Premiere, womöglich, während Sie bei uns zugehört haben, wie die Bayreuther Festspiele im 150. Jahr eröffnet wurden.
Du musst mir die Dirne schaffen.
Dirne? Das ist ein gar unschuldig Ding, das eben für nichts zur Beichte ging. Über die habe ich keine Gewalt. Wenn nicht das süße junge Blut heute Nacht in meinen Armen ruht, so sind wir um Mitternacht geschieden.
Wenn etwas gehen und stehen mag, ich brauch wenigstens 14 Tage nur, um die Gelegenheit
aus Goethes Faust I, inszeniert für die Salzburger Festspiele von Ulrich Rasche. Theaterkritiker Michael Lages war bei der Premiere in der alten Salzhalle auf der Perner Insel. Ulrich Rasche, das bedeutet, seit seiner Inszenierung von Sarah Kanes 4.48 Psychose, der Mensch lebt, arbeitet und stirbt im Hamsterrad, und das ist auf der Bühne zu sehen und zu hören. Ist das auch bei seinem Faust I jetzt so?
Also Hamsterrad ist eine sehr schöne Idee, wenn Sie sich ein hingelegtes Hamsterrad vorstellen, das entspricht in etwa einer Drehbühne, dann haben Sie auch das Bild jetzt wieder. Es sind 2 Drehbühnen ständig unterwegs auf der Bühne, 2, das heißt eine kleinere in einer größeren, die auch gegeneinander laufen können. Und das erinnert mich sehr stark an eine der letzten oder der jüngeren Inszenierungen von Rasche in Bochum, Warten auf Godot. Da ist Wladimir, der Schauspieler Steven Scharf, der jetzt Faust ist, auch den ganzen Abend über in beide Richtungen auf der Drehbühne unterwegs gewesen. Und das ist auch in diesem Fall der Fall. Der Abend steht in keinem, wirklich in gar keinem Moment still. Die Bühne ist immer unterwegs, auch wenn sie zu ganz, ganz kleinen Schritten führt. Und das hat durchaus zu Beginn sehr viel Sinn, weil wir relativ sinnlich mitgeteilt bekommen, dass dieser Dr. Faust unerhört unterwegs ist, also auf der Suche nach irgendwas. Er sucht ja auch nach Godot, ne? Also er sucht nach irgendwas, was ihm aus seiner Frustration, die ja fast bis zum Selbstmord führt, raushelfen kann. Und dass er dafür unentwegt unterwegs ist und sich auf die Socken machen muss, das leuchtet einigermaßen ein. Es ist allerdings auch so, dass die Beweglichkeit dieses Abends nicht immer zu irgendwelchen nennenswerten Ergebnissen führt.
Bevor ich da noch mal genauer nachfrage, würde ich gerne wissen, dieses monotone Grundgeräusch, das wir gerade im Ausschnitt gehört haben, ist das die ganzen fast 4 Stunden zu hören?
Nein, nein, nicht dieses Geräusch, aber es gibt tatsächlich einen Soundtrack, der die ganze Zeit unterwegs ist. Das ist ein relativ großes Studioensemble, 10 Leute. Der Komponist Alfred Brooks ist am Synthesizer dabei. Und diese Musik ist die ganze Zeit präsent. Nicht diese, sondern überhaupt Musik. Bisschen so wie früher beim Regisseur Jürgen Kruse, wo es auch die ganze Zeit musikalisch, alles was gesprochen war, war immer auch sozusagen musikalisch sortiert. Hier ist es so, dass die Musik auch dazu führt, dass die Bewegung auf dieser Drehscheibe oder auf den Drehscheiben immer in einem gewissen Rhythmus läuft. Also Steven Scharf beispielsweise, der Faust, der hatte, das hat er auch in Bochum schon gemacht, eine sehr hochentwickelte Art, so eine Art Knickebeinwanderung zu machen. Also immer so rhythmisch wie die Musik, den Schritt zu setzen und ein bisschen einzuknicken. Das ist zu Anfang, wenn man denkt, wo will der hin? was sucht der und warum bewegt er sich so merkwürdig? Bisschen wie ein Untoter, der auf der Suche nach dem Leben ist. Und das ist nun wiederum ein ziemlich gutes Bild dafür, wie dieser Faust unterwegs ist.
Ja, wie genau ist er denn unterwegs? Geht das für Sie auf?
Ulrich Rasche hat mit den Dramaturginnen zu einer Lösung gegriffen, die wirklich sehr viel verändert. Nämlich ist nicht nur so, dass Mephisto dem Faust sozusagen ewige Jugend durch Erlebnisse suggeriert, sondern er erfindet tatsächlich für den alten Faust ein junges alter Ego, einen zweiten Schauspieler. Das ist in diesem Fall Johannes Nussbaum, der den jungen Faust spielt. Und so haben wir tatsächlich die Zweiteilung der Figur. Der Junge, der plötzlich wieder, sonst war es immer so, der Alte kann wieder jung sein und sozusagen nochmal von vorn anfangen. Hier ist es tatsächlich eine zweite Figur, die all das macht, was der Alte irgendwann schon mal erlebt und abgelegt hat. Das führt in der Tat zu interessanten Momenten, zum Beispiel am Ende des ersten Teils, als der Junge tatsächlich extrem hinter Gretchen her ist, der Alte aber eigentlich schon weiß, wo das enden wird und versucht, den Jungen zu stoppen. Das ist ziemlich interessant, weil die Zwiegespaltenheit der Figur sich sozusagen im Inhalt abbildet. Und da kommt der Abend an eine, wie soll man sagen, an eine Interpretation der Zerrissenheit oder Gespaltenheit der Faustfigur, die so deutlich von mir jedenfalls noch nicht gesehen worden ist.
Spiegelt sich das auch in der Entscheidung wieder, dass Valerie Ceplanova den Mephistopheles spielt?
Da habe ich auch eine Weile dran rum überlegt, weil das ist eine junge und durchaus auch ein bisschen maskulin wirkende Frau, wenn sie entsprechend angezogen ist. Das sorgt erstmal ein bisschen für Verstörung, da sie aber fast geschlechtslos spielt, außer dass sie beim Ausflug auf den Hexentanzplatz im Harz kurz vor Schluss mal eine Weile oben ohne agiert, ist wie eine vollkommen amorphe Figur. Das ist sehr, sehr klasse, was sie da spielt. Man kann sie nirgends festmachen. Die Figur treibt tatsächlich die Story massiver als es häufig der sonst der Fall ist voran. Und es hat ein bisschen auch damit zu tun, dass man nie so genau sagen kann, in welcher, sagen wir mal, geschlechtlichen Konfrontation sie mit dieser Figur Faust und auch mit dem jungen Faust steht und auch mit dem jungen Gretchen, was ja dann auch noch mit ins Spiel kommt. Also die Besetzung ist eine sehr kluge Entscheidung und bringt den Abend sehr voran.
Michael Lages, nach der Premiere von Faust 1 in der Regie von Ulrich Rasche bei den Salzburger Festspielen. Ab 6. November ist die Koproduktion im Münchner Residenztheater zu sehen. Hollywood soll nicht länger bleiben, was es ist. Warner Brothers soll ja an Paramount verkauft werden und damit an einen Unterstützer von Donald Trump. Seine Regierung findet das prima, die Europäische Union unterdrückt ihre Bauchschmerzen. Aber die Übernahme dürfte noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Christian Bernd berichtet, was wichtig ist zu verstehen, warum Paramount das Geschäft gestern Abend erstmal auf Eis gelegt hat.
Welcome back. A major legal setback this morning for Paramount Skydance. A federal judge temporarily.
Als gewaltigen Rückschlag haben amerikanische Medien die kürzliche Entscheidung einer US-Bundesrichterin bezeichnet, die geplante Übernahme von Warner Brothers Discovery durch Paramount Skydance vorläufig zu stoppen. Gegen die Fusion hatten 12 US-Bundesstaaten geklagt, weil sie in dem geplanten Medienkonglomerat eine Wettbewerbsgefährdung sehen. Die Richterin stoppte die Fusion für zunächst 2 Wochen, weil die Bundesstaaten ernsthafte Fragen aufgeworfen hätten.
Es ist schon ein bisschen überraschend für mich, dass diese Richterin jetzt diese einstweilige Verfügung eingereicht hat. Es ist so, dass die USA nicht unbedingt was gegen große Fusionen hat, auch wenn die als Wettbewerbsverzerrer gesehen werden könnten.
Der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough vermutet, dass auch in diesem Fall die Fusion am Ende genehmigt wird. Anfang August will das Gericht entscheiden, ob die Sperre während des laufenden Kartellverfahrens bestehen bleibt. Aber die Einwände der Bundesstaaten findet Roxborough stichhaltig.
Im Kinobereich, die sind zwei große Studios, Paramount und Warner Brothers, zusammen haben die schon eine starke Marktposition. Im Kabelfernsehen ist es vielleicht noch stärker, weil die sind die stärksten Kabelfernsehanbieter in Amerika. Und zusammengelegt könnte man behaupten, dass die zu groß sind. Paramount argumentiert dagegen, dass Kabelfernsehen schwächelt. Man braucht eine viel größere Firma, um gegenüber den Streamern Netflix und Amazon sich zu behaupten.
Kritiker halten dagegen, dass es nach der Fusion weniger Wettbewerb geben und damit das Fernsehen weiter geschwächt werde. Dazu kommt die politische Dimension. Paramount-Chef David Ellison steht Trump nahe und zu Warner gehört der Nachrichtensender CNN. Ellison könnte CNN nach der Übernahme auf eine Trump-freundlichere Linie bringen, so wie er es bei der Übernahme des Senders CBS gemacht hat. Wohl auch deshalb klagen fast ausschließlich demokratisch regierte Bundesstaaten gegen die Fusion. Das republikanisch geführte Justizministerium dagegen hat den Deal längst durchgewunken, ganz ohne Auflagen. Anders die Europäische Kommission. Sie hat bei den Europageschäften von Paramount und Warner ein Wort mitzureden. Sie hat die Fusion jetzt genehmigt. Allerdings mit Auflagen.
Das hat mich überhaupt nicht überrascht, obwohl im Kinobereich jetzt eine größere Studio entstehen wird. In Europa ist es nicht, ja, auf Sicht der Kommission wettbewerbsverzerrend. Das eher größere Problem liegt im Kabelfernsehenbereich oder im Streambereich, aber das ist für die EU nicht wirklich von Bedeutung, weil Paramount und Warner Brothers Fernsehoperationen in Europa sind eher überschaubar.
Anders sieht es in Großbritannien aus. Dort ist Paramount deutlich stärker im Fernsehmarkt vertreten. Die britische Regierung prüft ein Veto gegen die Fusion. Auch in Polen wächst die Sorge. Der Filmjournalist Daniel Okleszynski geht noch weiter. Er sieht in der Fusion eine Bedrohung für Polens Demokratie.
The part of this merger that is in Poland, TVN.
Der liberale Fernsehsender TVN würde mit der Fusion zu Paramount Skydance gehören und damit möglicherweise seine politische Unabhängigkeit verlieren. Die frühere nationalkonservative Regierung wollte TVN die Lizenz entziehen, aber Drohungen der damaligen US-Regierung unter Trumps Vorgänger Biden verhinderten die Pläne. Die Entscheidung der EU-Kommission, die Fusion zu genehmigen, gefährde eine der wichtigsten liberalen Stimmen Polens, so Okleszynski.
So I'm very interested what the Polish government will do about that.
Er ist sehr gespannt, was die polnische Regierung tun wird. Die rechte Opposition feiert die mögliche Fusion bereits. Vor 2 Jahren verabschiedete die liberale Regierung Tusk eine Verordnung, die Rundfunkunternehmen vor feindlichen Übernahmen schützt. Das wäre jetzt eigentlich der Fall, findet Okleszynski. In Deutschland sind durch die geplante Fusion erstmal keine politischen Folgen zu befürchten, aber für die Kinos könnte sie Auswirkungen haben. Die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg.
Dieser Zusammenschluss muss beinhalten, dass auch weiterhin die Titel, die Warner bis jetzt rausgebracht haben, dass sie wirklich Kinotitel sind und dass Warner auch weiterhin einer der größten finanziellen und Koproduktionspartner von deutschen großen Kinofilmen sind. Das ist die Frage, ob sie das machen.
Und die Kinos könnten durch den neu entstehenden Medienkonzern noch erpressbarer werden, etwa was die Kinofenster betrifft.
Bestimmte Auflagen hätte die EU mit Sicherheit geben können. Sie hat es jetzt nicht getan, was wir schade finden, außer was Universal angeht.
Die einzige Auflage der EU-Kommission ist, der Konzern müsste die Vertriebsgemeinschaft mit Universal Pictures in Europa auflösen. Aber dieser Tropfen auf dem heißen Stein wird die Sorgen in Europa vor der Fusion kaum zerstreuen.
Paramount will Warner. Wir warten auf den nächsten Akt, Christian Berndt berichtete. Noch 2 Monate, dann wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Nicht nur die Koalition aus SPD und Linkspartei sieht mit größter Sorge auf die Umfragewerte für die AfD. Um den Extremen nicht den gesellschaftlichen Raum zu überlassen und Schweigen als Ultima Ratio hinzunehmen, ist der PEN Deutschland zusammen mit den Literaturhäusern in Rostock und Klütz heute an der Ostsee. Station 4 der Frei- und Geist-Tour. Heinrich Pfeiffer, unser Landeskorrespondent in Mecklenburg-Vorpommern, hat den Abend in der Kunsthalle von Kühlungsborn verbracht. Jetzt ist er von dort zugeschaltet. Der Untertitel dieser Tour ist ja, was mir wirklich wichtig ist. Wurde das beantwortet?
Ich würde sagen, ja, es hat gedauert, aber hier ist heute etwas passiert. Und dieses Motto, ja, das haben diese vier Menschen, die da mit Matthias Politiki auf dem Podium saßen, also mit dem Präsident des PEN Deutschland, verhandelt. Der hat gleich zu Beginn die Messlatte ziemlich hochgelegt. Es gehe hier heute um alle Meinungen, meinte er, um die Freiheit des Wortes. Es gehe auch um die Freude an der Meinungsverschiedenheit. Und die sei eben eine Bereicherung, gerade in einer richtig gelebten Demokratie, so Politiki. Also große Worte, die im Publikum schon auch mit ein bisschen Befremden gehört wurden, möchte ich sagen. Ich habe mich auch gefragt, ob sie das leisten können heute. Und die Gäste sollten innerhalb, ganz am Anfang, innerhalb von 5 Minuten eben sagen, was ihnen wirklich wichtig ist. Und veranstaltet wurde das heute auch vom Klützer Literaturhaus mit seiner neuen Leiterin Barbara Heine, die ja versucht, seit dem Friedmann-Eklat das Geschäft ein bisschen zu beruhigen. Und auch mit dieser Veranstaltung, würde ich sagen, ist das schon mal gelungen.
Was für Themen hatten die Gäste, welche waren es, mitgebracht?
Ja, das war schon ein bisschen erschlagend, aber auch so angelegt. Also es waren ja verschiedenste ostdeutsche literarische Perspektiven auf dem Podium. Einmal Marco Martin, der sprach als einziger frei bei seinem Eingangsstatement, auch bekannt durch seine Rede in Schloss Bellevue, wo er Steinmeier 2024 kritisierte für die Russlandpolitik der SPD. Und in diese Kerbe ging es heute auch. Er erzählte von seinen ukrainischen Freunden und die ihm rieten oder sagten, dass er heute an diesem Abend erzählen soll von ihrer Lebensrealität, wie es eben auch sein kann, auf einer Kulturveranstaltung teilzunehmen, nicht in der Kühlungsborner Kunsthalle wie hier, sondern in der Kiewer Metro. Ja, also wie ist die Realität da? Nicht zu wissen, ob man überlebt, wenn man zum Beispiel wieder nach Hause geht. Und das Wort Angriffskrieg sei das Furchtbare, nicht der Krieg allein, so Marco Martin. Dann gab es ein Statement, auch diese 5 Minuten von Katja Lange-Müller. Die ist ja eine echte Berliner Schnauze. Sie hat auch vor nichts und niemandem Respekt. Das hat man auch den Abend über gemerkt, dass wenig vor ihrer Schlagfertigkeit Bestand hat. Und die Schriftstellerin wohnt ja in Berlin und ihr war es wichtig, auf die Wohnungslosigkeit und die damit zusammenhängenden Drogen aufmerksam zu machen. Nicht mehr wohnfähige Menschen treffen auf Ratlosigkeit und Desinteresse. Und das könne nicht sein. Dann der Schriftsteller Michael G. Fritz, der sprach von der Meinungsfreiheit, die er sich mehr wieder wünsche, dem verengten Korridor, man solle sich wieder mehr zuhören. Er sprach auch vom Denunzieren aus dem linksgrünen Milieu, wie er sagt, und das stoße ihm auf. Und dann, das ist ein bisschen das Besondere, hat noch eine Schülerin saß mit dabei aus Kühlungsborn, aus der 10. Klasse. Sie hat einen lokalen Workshop, Klartext, Jugend redet frei, da hat sie teilgenommen. Und sie wurde ausgewählt von der Gruppe von Jugendlichen, die diesen Workshop gemacht haben. Und sozusagen als besten Vortrag. Und ihr Vortrag ging los mit Ich hasse Männer. Männer, die ihre Frauen nach dem Fußballspiel verprügeln beispielsweise. Und sie zählt dann sexistische Erfahrungen aus ihrem Umfeld auf. Und das klingt dann unter anderem so.
Dass es Männer gibt, die denken, sie können sich hinsetzen und da über das Frauenwahlrecht diskutieren. Und auch diskutieren, was eine Frau darf und was sie nicht darf.
Und doch, und so endet sie auch, liebt sie Männer, zum Beispiel ihren Vater oder ihren Bruder. Und sie plädiert für ein neues Miteinander zwischen den Geschlechtern.
Das waren große Fragen, teilweise in kleine Geschichten verpackt. Auf jeden Fall wahnsinnig viel Material, das man ja in so ein paar Stunden gar nicht unterbringen kann. Schob sich da irgendwas nach vorne oder in den Mittelpunkt?
Ja, schon das Thema der Schülerin Greta Nissen tatsächlich. Das missfiel auch einigen im Publikum. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie falsch verstanden wurde oder die Debatte auch geleitet durch Matthias Politiki in eine Richtung gelenkt wurde. Man hatte schon so das Gefühl, dass gerade er und Michael G. Fritz sich ja irgendwie getroffen fühlten und darüber auch so ein bisschen gestört waren und die gesamte Diskussion sei so ein bisschen so ein Gegeneinander gewesen, meinten zumindest manche Menschen aus dem Publikum, obwohl ja die Schülerin in ihrer Rede klar das Gemeinsame, mit dem gemeinsam geschlossen hat, also eben gemeinsam an einem neuen Geschlechterbild zu arbeiten. Und eine Kühlungsbornerin, mit der ich danach gesprochen habe, hat das wie folgt zusammengefasst.
Zu keinem Zeitpunkt ist es gefallen, dass wir alle Menschen sind, Frauen als auch Männer. Und ich sage mal, in jeder Liebesbeziehung funktioniert das, dass jeder sich wünscht, mit seiner Frau oder seinem Mann auf Augenhöhe zu leben. In guten Familien funktioniert das. Und wir müssen einfach daran arbeiten, dass wir das nach außen tragen und Menschen, die nicht in der Lage sind, das zu leben, weil sie es nie gelernt haben, dabei helfen, das zu verstehen und vielleicht auch denen nahezubringen, wie schön das ist.
Es gab auch die Kritik aus dem Publikum, dass es in Kühlungsborn noch viele andere Themen gäbe, die auch besprochen werden könnten. Zum Beispiel die Jugendlichen, die keine Räume hätten, ja, um Zeit zu verbringen und was dann die Konsequenz daraus ist.
Und was bleibt von diesem Abend hängen?
Ja, irgendwie eine gemischte Stimmung, also bei mir auf jeden Fall. Ich bin auch davon ausgegangen, dass viel mehr Touristen kommen, aber es gab einen ganzen Block aus Eltern, die extra aus Kühlungsborn gekommen sind. Und dann habe ich auch mit einer Freundesgruppe aus Wismar gesprochen. Also ich glaube, in dem Sinne von PEN Deutschland und auch PEN Deutschland war hier in Kühlungsborn erfolgreich, denn sie sind ja an die gekommen, die sie erreichen wollten, also die Menschen vor Ort. Und dann gab es eben manchmal so kleine Nebensätze, die das Vertrauen dann wieder einrissen. Also Matthias Politiki sagte zum Beispiel ehrlich, dass er davon ausgegangen sei, dass heute nur über die AfD geredet werde. Und das ist aber eigentlich nur bruchstückhaft passiert. Und solche Äußerungen hinterlassen dann immer so einen Beigeschmack, der ja schade ist. Mecklenburg-Vorpommern wird mal wieder auf etwas reduziert und das stößt natürlich auch in Kühlungsborn auf. Aber es bleibt auch, dass es eben einen großen Bedarf gibt, gerade nach solchen Formaten, nach solchen Gesprächen und auch nach wenig inhaltlichen Vorgaben, weil das gab es ja vorher hier nicht. Niemand wusste, in welche Richtung das heute genau geht. Und ich hatte eigentlich bei keiner Wortmeldung, auch aus dem Publikum, das Gefühl, hier wollen Menschen einfach mal was sagen, so selbstreferenziell, sondern sie hatten wirklich alle was zu sagen.
Unser Landeskorrespondent Heinrich Pfeiffer in Kühlungsborn über die vierte Station der Frei- und Geist-Tour von PEN Deutschland zusammen mit den Literaturhäusern in Rostock und Klütz.
Der Siegerentwurf steht nun fest.
Für Sie alle soll ein kühnes Gebäude entstehen.
Das ist jetzt eines der Avantgarde-Modelle.
Sehr schön architektonisch.
Das ist einer der schönsten öffentlichen Plätze und jeder kann dorthin gehen.
Neue Orte für Kultur.
Er steht mitten im Grünen, auf einer Waldlichtung in Évian-les-Bains am Genfersee. Der neue Kammermusiksaal mit dem Namen La Source Vive. Er hat die Form einer Halbkugel mit einer Außenhaut aus bräunlichen Kupferplatten. Im hellen wie geschuppt aussehenden Inneren haben maximal 500 Menschen auf feinstem Holz Platz, um mit viel Luft nach oben bei ebensolcher Akustik in die Tiefe der Bühne zu schauen. Für den heutigen Teil unserer Sommerreihe Neue Kulturorte haben wir uns mit Daniel Ottensamer verabredet, denn der Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker hat in der lebendigen Quelle in der Schweiz bereits gespielt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wie haben Sie diesen neuen Kulturort um die Ecke der Musikinstitution La Grange au Lac erlebt, als Sie zum ersten Mal dorthin kamen?
Na, grundsätzlich ist es für einen Musiker immer spannend, neue Säle kennenzulernen. Mir war ja bewusst, dass dieser Saal erst vor kurzem gebaut wurde und ganz neu entstanden ist. Und umso neugieriger war ich dann natürlich auf die Gegebenheiten. Für uns natürlich auch immer wichtig, die Akustik, aber auch ein optisches Gefühl oder auch ein Wohlbefinden ist sehr wichtig für einen Musiker. Und ich kann jetzt nach diesem ersten Eindruck sagen, dass das rundum gelungen ist, sowohl von der Atmosphäre, wie man von dem Saal und dem ganzen Drumherum oder auch dem Foyer, auch den Künstlergarderoben, Künstlerbereich, wie man da empfangen wird von dem Gebäude, ist schon mal sehr, sehr einladend und man hat richtig Lust, sich dort aufzuhalten,
Wenn wir erstmal außen vor bleiben, stimmen Sie der Meinung von Architekturkritikern zu, dass der Bau im Dialog mit der Natur steht?
Das kann man so unterstreichen. Man sieht natürlich sehr, sehr viel Natur rundherum und man hat das Gefühl, dass aus dieser Natur, aus dem Wald heraus, dieses Gebäude ganz unaufdringlich einem entgegenkommt, wenn man sich nähert. Man hat auch nicht das Gefühl im ersten Moment, dass es ein sehr großes, wuchtiges Gebäude ist, sondern tatsächlich Teil der äußeren Umgebung ist.
Manchmal sind es ja so die kleinen Dinge in einem Raum oder in einem Haus, die zeigen, wie es im Ganzen aussieht. Deshalb meine sehr neugierige Frage, wie sehen denn die Räume für die Künstler aus, wo sie sich so wohl gefühlt haben?
Also ich finde, zuallererst mal sind sehr, sehr hochwertige und passende Materialien verwendet worden, die dann zu so einem sehr gelungenen Gesamtbild führen. Es ist alles nicht sehr groß und das finde ich aber gerade auch charmant. Ich war schon in ganz vielen Künstlerbereichen, vor allem auch im asiatischen Raum, wo dann die Backstage-Bereiche fast größer sind als die Bühne. Und dann fühlt man sich ein bisschen verloren, fast auch akustisch verloren, wenn man sich dann einspielt und man hat das Gefühl, man kann seinen Klang gar nicht mehr fassen, weil es zu groß ist. Und das ist da wirklich sehr gelungen. Es sind intime Räumlichkeiten, die aber trotzdem eine Großzügigkeit ausstrahlen. Es gibt immer wieder Bereiche, Außenbereiche, die dann in die Natur hineingebaut sind. Also man kann mit einem Schritt sich in ein Naturgefühl hineinbegeben. Und auch die Garderoben und die Einspielräume sind auch akustisch sehr gut gestaltet. Also man kann sich wirklich auch auf sein Instrument fokussieren. Und gleichzeitig hat man trotzdem auch das Gefühl einer Weite durch die Natur.
Bleiben wir bei der Akustik. Was ist denn für Sie bemerkenswerter, dass in diesem Saal, ich habe es schon gesagt, erfasst maximal 500 Menschen, jeder Besucher hat ein Hörvolumen von 11 Kubikmetern, habe ich gelesen. Was heißt das überhaupt für die Akustik eines Raumes? Sie kennen sich da aus, ich mich nicht.
Also die technischen Daten habe ich jetzt auch nicht vor mir liegen und kann sie jetzt auch nicht eins zu eins einordnen. Was ich sagen kann ist, ich hatte auch Familie und Freunde im Saal, die waren überwältigt von der Klarheit der Musik, die zu ihnen geströmt ist. Also die sind auch sehr unterschiedlich gesessen im Saal und jeder oder jede hat die gleichen Eindrücke gehabt, dass einfach ein sehr, sehr klares Verständnis der Musik möglich war. Es verschwimmt nichts und gleichzeitig ist es aber auch nicht so, wie in vielen anderen Konzerten, dass man nur die einzelnen Instrumente hört, die sich dann nicht vermischen. Also es ist ein Wechselspiel zwischen Ensembleklang, aber trotzdem Klarheit der einzelnen Instrumente. Das ist, glaube ich, sehr schwer in einem baulichen Kontext herzustellen. Ich selber auf der Bühne fühle mich insofern sehr wohl, weil ich mich selber sehr gut höre. Ich höre mich selber sehr klar, kann aber auch mit den anderen Mitmusikern ohne Probleme musizieren, weil ich sie auch sehr gut verstehe.
Die Bühne, habe ich auf einem Foto gesehen, ist ja sehr tief angelegt. Oben herum sind die Plätze für das Publikum. Wie haben Sie sich in dem Raum gefühlt? Also ganz weit unten mit viel Luft nach oben.
Ja, ich mag das. Also ich habe immer wieder auch Säle gehabt. Es gibt nicht sehr viele Säle, die so gebaut sind. Spontan fällt mir das Prinzregententheater in München ein. Oder auch der ein oder andere Kinosaal ist so gebaut. Und ich finde das eigentlich immer ganz lustig, wenn das Publikum einen Blick von oben hat und man quasi als Künstler den Klang auch nach oben trägt. Das ist irgendwie, finde ich, auch atmosphärisch eine schöne Idee. Und ist keinesfalls unangenehm. Im Gegenteil, ich habe das sehr, sehr intim und gleichzeitig aber auch in einer Atmosphäre eines großen Konzertsaales empfunden.
Was der Konzertsaal gekostet hat, darüber schweigt die auf jeden Fall sehr, sehr großzügige Mäzenin. Wie wichtig sind solche Orte für Musikliebhaber, für Menschen, die die Ruhe lieben, für Menschen, die das Aufsehenerregende, aber auch gleichzeitig das Solide suchen?
Ja, ich denke, dass generell solche Projekte für die klassische Musik enorm wichtig sind. Gerade auch das Zusammenspiel mit dem Umfeld, mit der Natur spielt, denke ich, eine immer größere Rolle. Ich denke da auch oft, auch in meiner Heimat rund um Wien gibt es das wunderbare Festival Grafeneck, wo ich auch dasselbe empfunden habe, als da dieser wunderbare Freiluftkonzertsaal gebaut wurde, ist es plötzlich zu einem Weltklasse-Festival geworden, wo jetzt die größten Künstler und Orchester und Dirigenten ein- und ausgehen. Man muss Plattformen und Bühnen schaffen, um Musik auf dem höchsten Niveau machen zu können und auch einen Ort, wo die Menschen einfach gerne hinkommen. Das reicht nicht nur, wenn das einfach ein einzelner Saal ist, sondern da gehört das Umfeld dazu, da gehört eine Geschichte dazu, da gehört ein Ambiente dazu. Und das ist meiner Meinung nach in Evian tatsächlich außerordentlich gut gelungen. Ich hoffe, dass das auch weitere Projekte sich inspirieren lassen, dass man das tun soll.
Trotzdem die Frage, wie stehen Sie dazu, dass ja gerade so ein abgelegener Ort auch immer ein sehr exklusives Publikum haben wird?
Das ist immer die Frage. Das muss tatsächlich ja nicht so bleiben. Also natürlich hat es eine Art von Exklusivität, weil es schwerer zu erreichen ist. Aber es gibt genügend Festivals, wo Menschen tatsächlich hinpilgern, weil sie einfach dieses Ambiente so schätzen und weil es ihnen auch als wert ist, dort eine besondere Atmosphäre nicht nur von der Musik, eben vom ganzen Umfeld zu erleben. Ich denke, solche Zeichen sind dann schon noch wichtig. Auch so ein abgelegener Ort kann dann auch zu einem kleinen Musikzentrum werden. Das braucht ein bisschen Zeit, das braucht kluge Führung, gute Musiker, dann kann sich das so noch entwickeln.
Sagt der Klarinettist Daniel Ottensamer über den neuen Kammermusiksaal in Evian-le-Bain am Genfer See. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.
Morgen geht es in unserer Reihe Neue Kulturorte nach London. Dieser Tag geht leider traurig zu Ende, nachdem am späten Abend ein Transporter in Teilnehmergruppen des Berliner CSD gefahren ist, sind 12 Menschen verletzt worden, ein Mensch ist gestorben. Nach dem flüchtigen Autofahrer wird kurz vor Mitternacht im Tiergarten unter anderem mit Drohnen gesucht. Ulrike Timm ist jetzt an der Reihe. Wie immer am Samstag geht es in der Kulturpresseschau um die Themen in den Zeitungsfeuilletons der vergangenen Woche.
Zwei Jungs mit J, einmal Jens, einmal Jürgen, sind in dieser Woche Auslöser für viele Artikel. Jens Spahn trat zurück, er hatte öffentlich gegen Leihmutterschaft gestimmt und sie dann gemeinsam mit seinem Mann in Anspruch genommen. Abwärts. Und Jürgen Klopp soll wieder den Kloppo machen und als Bundestrainer erfolgreich sein. Für den Fußball, nein, am besten gleich für ganz Deutschland. Aufwärts. Aber der Reihe nach. Das Thema Leihmutterschaft erhitzte die Gemüter über viele Spalten und Seiten. Beim Kauf eines Kindes ist einfach Schluss, schallte es Evelyn Finger von der Zeit entgegen. Und man fährt doch auch nicht in den Iran, um sein Bedürfnis auszuleben, Frauen zu schlagen. Die Zeit sammelte Stimmen von rechts bis links, von Politikern wie Kirchenleuten. Manche lassen sich zitieren wie Ex-Bundestagspräsident Thierse, SPD. Es ist mir nicht erlaubt, anderen zu schaden zur Verwirklichung meiner Träume. Andere, vor allem die, die derzeit an der ostdeutschen Basis gegen die AfD kämpfen, lassen sich nicht namentlich nennen. Aber die unterschiedlichen Stimmen, die die Zeit versammelt, haben ein ziemlich übereinstimmendes Fazit. Leihmutterschaft lieber nicht. Abgekühlter die Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung. Ist es bigott, wenn Deutschland die Leihmutterschaft verbietet, dann aber Kinder akzeptiert, die etwa in den USA ausgetragen wurden? Fragt die Süddeutsche den Medizinjuristen und Fachanwalt Oliver Tollmein. Man könne es auch pragmatisch nennen. Es sei eine halbherzige Lösung, aber auch eine, die aktuell funktioniert, meint der Jurist ganz nüchtern. Und nein, ein Recht auf leibliche Nachkommen gäbe es nirgendwo auf der Welt. Wie auch, wenn ich keine Kinder bekommen kann, gegen wen soll ich dann einen Prozess führen? Gegen Gott? Gegen die Kirche? Den Staat? Eine Gebärmutter ist doch kein Zimmer, das man mietet, echauffierte sich Sabine Rennefanz im Tagesspiegel gegen diejenigen, die Leihmutterschaft legalisieren wollen. Spannend eine Diskussion in der Neuen Zürcher Zeitung zwischen zwei erklärten Konservativen, die sich völlig uneins sind. Man schafft Leben, geliebtes Leben, beschwört uns der schwule Medienanwalt Ralf Höcker, leiblicher Vater dreier Kinder, die per Leihmutterschaft zur Welt kamen. Für die Publizistin Birgit Kelle dagegen ist das schlicht Menschenhandel. Auch weil man letztlich das Kind von seiner Mutter trenne, also absichtlich einen Schicksalsschlag herbeiführe. Habe das Kind nicht auch ein Recht auf seine Mutter? Die Debatte wurde im Laufe der Woche immer spannender, weil sie sich immer weiter von der Causa Spahn entfernte hin zu grundsätzlicheren Fragen. Heiß ersehnt und teuer bezahlt die Personalie der Woche. Und der Spiegel zeigt Biss oder doch wenigstens Gebiss. Gleich auf 8 Fotos leuchten uns Jürgen Klopps Zähne explizit entgegen. Hier steht einer, der lächeln, aber mit diesen irre riesigen und zahlreichen Zähnen auch zubeißen kann, meint Eva Töne und bilanziert in ihrem Beitrag die optischen Veränderungen im Leben des neuen Fußball-Bundestrainers. Und auch die kosmetische Nachhilfe, von denen sie erzählen. Ironisch konstatiert die Spiegelautorin, hier ist ein Mann, der sich selbst genauso verbessert wie sein Team. Kann es einen besseren Anführer geben? Gewissermaßen muss man sich freuen, dass er sich noch nicht zum Bundespräsidenten transformiert hat, wobei das ja noch kommen kann. Den ganzen Klopp in 66 Minuten bekam man bei der Vorstellung des neuen Bundestrainers erst demütig, dann wütend, dann witzig. So habe sich Jürgen Klopp präsentiert. Die Süddeutsche Zeitung meint, mit Charisma und Originalität Kabinen entflammen. Falls Klopp das noch drauf hat, ist er für die DFB-Elf der Richtige. Noch einer mit Riesen-Ego, aber zu wenig Teamplayer, um trainertauglich zu sein und außerdem schon lange tot, Richard Wagner. Eigentlich wollte der seinen Ring ja nur ein paar Mal gratis aufführen lassen, dann das Theater einreißen und die Partitur verbrennen. Daran erinnert der Tagesspiegel. Es ist anders gekommen. Das Beharrungsvermögen des Festspielhauses in Bayreuth überstand bislang alle Krisen. Tagesspiegel-Autor Thomas Wochnick macht sie in seiner kleinen Gebrauchsanweisung fit für Smalltalk in den Pausen. Etwa mit diesem Nietzsche-Zitat von 1888. Wagner ist eine Neurose. Thomas Mann können Sie gleich hinterher schieben. Er sprach von seiner leidenschaftlichen, oft von Zweifeln durchsetzten Bewunderung und von Wagner als schnupfendem sächsischem Gnom mit dem Bombentalent und dem schlechten Charakter. Die Trennung von Künstlerwerk und Ideologie wird im Fall Richard Wagner nie wirklich gelingen und sollte es wohl auch gar nicht. Die Frage, wie Kunst und Schöpfer auseinanderzuhalten sind oder ob nicht gerade die Ambivalenz zum Vehikel für die Aufarbeitung taugt, bleibt auch im Jahr 2026 Debattenthema. Richard Wagner war einer der schärfsten Antisemiten seiner Zeit. Daran erinnert Jan Brachmann nachdrücklich in der Frankfurter Allgemeinen. Vor 150 Jahren fanden die ersten Bayreuther Festspiele statt. Künstlerisch waren sie einer der gewichtigsten Beiträge zur Kultur Europas. Politisch bleiben sie bis heute kontrovers. Ein kurzer Blick noch in die Taz. Dort erfahren wir, dass in Südeuropa, wo der Sommer auch nicht die kleinste Pause einlegt, manche Kinos freien Eintritt bieten. Einfach mal abkühlen und Luft schnappen. Vielleicht, so die Taz, erklärt sich so der Erfolg von Christopher Nolans Odyssee. Da kann man gleich 3 Stunden cool bleiben. Bei Hitze mit Odysseus chillen.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.